SWR 2 Leben.
Wir Deutschen müssen wieder mehr Kinder bekommen, damit die Renten auch in Zukunft bezahlbar sind, so lautet die gängige These. Ganz anderer Ansicht war der kürzlich verstorbene renommierte Frankfurter Soziologe Karl Otto Hundrich. Er bezeichnete den Geburtenrückgang als Glücksfall. In dem erst nach seinem Tod erschienenen Buch »Weniger sind mehr« begründete er diese Auffassung. Hören Sie daraus jetzt einen Ausschnitt.
Nicht der Staat mit seinem Geld macht Kinder oder Kinderlosigkeit. Das tun die jungen Erwachsenen selbst. Wenn davon etwa jeder dritte kinderlose Mann und jede fünfte kinderlose Frau dauerhaft ohne Partnerin bzw. Partner ist, nicht zuletzt wegen starken Engagements im Beruf, dann werden diese ledigen von familienpolitischen Maßnahmen gar nicht erreicht. Die einschlägigen Untersuchungen, die genauer wissen wollen, ob denn nun politische Maßnahmen und Subventionen die Kinderzahl beeinflussen, kommen zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Zu den Wirkungen staatlicher Politik gehören immer auch unbeabsichtigte. Wenn es schon schwierig ist, gewünschte Wirkungen von Familien- und Kindersubventionen auszumachen, dann wird es noch schwieriger, die unerwünschten in vollem Ausmaß zu erfassen. Sie bleiben deshalb gern unbedacht. Und doch gibt es sie. Was Kindern dienen soll, Mutterschutz, Kündigungsschutz, Anspruch auf Elternzeit und Freihaltungsanspruch, Sonderanspruch auf Verringerung der Arbeitszeit und Teilzeitanspruch für Mütter und Väter, Erziehungsurlaub, kann Eltern schon im Vorhinein den Job kosten. Was auf die finanziell angespannte Lage der jungen Familien hinweisen soll, die öffentlich vorgerechneten Kosten für jedes Kind, mag einige erst recht vom Kinderkriegen abschrecken. Was Politiker, Professoren und Kirchenfürsten als Werte der Familie betonen, entwertet sich durch die Betonung selbst. Der am wenigsten erkannte und gleichwohl gewichtigste Misserfolg staatlicher Geburtenpolitik könnte aber in ihrem Erfolg liegen, wenn er etwa durch eine gewaltige Subventionssteigerung einträte. Es werden staatliche Mittel in den Reproduktionsbereich geleitet, die dann selbstredend in anderen Bereichen fehlen. Es werden Leute zur Elternschaft bewogen, die es mangels Liebe, Interessen und Fähigkeiten oder Kraft hervorragender anderer Interessen oder Fähigkeiten aus freien Stücken nicht geworden wären. Es werden Kinder in die Welt gesetzt, die der Familie von anderen gesellschaftlichen Systemen, Wirtschaft, Bildung, Politik, Militär und weiteren, nicht abgenommen werden. Es wird gegen die Eigenlogik dieser Lebenssphären das Subsystem Familie subventioniert. Zum Schaden der Qualität und der Selbststeuerungsfähigkeit der Familie und zum Schaden des Ganzen, das die Spannungen zwischen seinen subventionierten und seinen sich frei bewegenden Subsystemen auffangen muss. Im Wettbewerb konkurrierender Lebensformen mag die Politik die Rahmenbedingungen so setzen, dass kinderreiche Familien entlastet und kinderlose Familien und ledige belastet werden. Der Ausgleich zwischen den Lebensformen wie auch zwischen allen anderen Gruppen und Klassen der Gesellschaft bleibt aber eine Frage der Gerechtigkeit und der darauf gerichteten Staatskunst. Es ist nicht dadurch vorzuentscheiden, dass kinderreiche Familien für die Allgemeinheit besser seien als kinderarme, und dass der Fall der Geburtenrate schlechter sei als ihr Anstieg. Tatsächlich weiß niemand, mag er sich als wissenschaftlicher Fachmann oder als Politiker verstehen, ob kinderreiche Familien für die Gesellschaft besser sind oder die Zwei-Kinder-Familie oder gar der ledige Bürger. Was wir wissen, ist nur, dass der Fall der Geburtenrate ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Evolutionsprozesses ist, der uns in den letzten 200 Jahren alle Errungenschaften der Kultur vom Massenwohlstand bis zur Gleichberechtigung gebracht hat, auf die wir unter keinen Umständen verzichten möchten. Was wir wiederum nicht wissen ist, ob die Fertilitätsrate nun bei 1,8 oder 1,4 oder gar nur einem Kind pro Frau ankommend zu tief fällt oder nicht. Die Politik befindet sich, die anderen Lebenssphären auch, nun in einem besonderen Versuchsirrtumlernen. Mit ihren Gesetzen, Subventionen, Vereinbarkeitsregelungen in Bezug auf Familie und Beruf setzt sie Signale für mehr Kinder und wartet, ob sie wahrgenommen werden. Sollte das so sein, dann bleibt wiederum abzuwarten, ob ein Ansteigen der Kinderzahlen den verschiedenen Lebensbereichen und der Gesellschaft insgesamt gut tut. die aufgeregten Debatten über die Kinderfrage, in der Regel verbunden mit der Forderung nach einer Wertediskussion, haben, so viel kann man sagen, auf die Geburtenentwicklung keinen Einfluss. Ihre Funktion liegt in anderen Bereichen. Sie dienen der politischen und weltanschaulichen Selbstbestätigung von Lebensformen, die immer wieder auf dem Prüfstand stehen. Sie messen ihre Kräfte. Im rhetorischen Kampf wird allmählich deutlich, wer im Laufe der Zeit stärker wird, wer zurückweichen muss. Auf dem Rückzug ist in Deutschland die Hausfrauenehe. Der Siegeszug des Doppelverdienerpaares scheint unaufhaltsam. Auf die Kosten und Selbsttäuschungen dieses Modells, besonders für Frauen mit Kindern, hat Eva Herrmann nachdrücklich aufmerksam gemacht. Ihr Buch wirkte wie ein Paukenschlag. Was die Analyse der sozialen Spannungslage moderner Frauen angeht, übertrifft der Wirklichkeitssinn von Frau Herrmann den der meisten Soziologen, Feministinnen und anderen Protagonisten der Modernität bei weitem. Was diese uns als zukunftsweisende Realität ansinnen, ist nichts als Wunschdenken. Es konzentriert sich in zwei Idealbildern. Bild Nummer 1: die Frau als Superwoman, verkörpert in den Ikonen der neuen Zeit, vom Model Heidi Klum bis zur Ministerin Ursula von der Leyen. Porträtiert werden die Ikonen der Modernität von den Journalistinnen Anke Dürr und Claudia Vogt. Die Unmöglichen, Mütter, die Karriere machen, heißt der Buchtitel. Er trifft ins Schwarze. Was darin beschrieben wird, ist pure Realität. Es gibt die im Beruf und öffentlichen Leben erfolgreichen Frauen. Andererseits ist diese Realität höchst irreal und irreführend. Eine Minderheit von höchstens 5% prominenter und privilegierter Frauen wird der sich abkämpfenden Mehrheit als Vorbild vorgehalten, mit dem Unterton: Na seht doch, es geht doch. Dem doppelt schlechten Gewissen der unter dem Überlastungssyndrom ächzenden Mehrheit: Ich bin nicht genug für meine Kinder da, ich gebe nicht alles im Beruf, wird eine dritte Dimension hinzugefügt. Ich bin nicht so gut wie die anderen. Das Idealbild Nummer 2 ist der neue Mann. Er wird endlich all das tun, was die berufstätigen Mütter auch machen, und zwar zu gleichen Teilen. 50% der Hausarbeit, 50% der Besorgungen, 50% der Kinderbetreuung, 50% der Krankenpflege, 50% des Berufs. Diese partnerschaftliche und Gleichstellungsvision hat nach wie vor etwas Bedrückendes wie alle Utopien. Sie hat nur einen Nachteil. Obwohl seit mindestens 40 Jahren in aller Munde und von niemandem als Norm des zeitgenössisch guten Lebens bestritten, verwirklicht sie sich nicht. Die in diese Zeit empirisch registrierbaren Änderungen des Mannes sind gering. Die wirklichen Änderungen der Frau sind auch nicht viel größer. Ob das nun an genetisch-anthropologischen Konstanten liegt oder an den hartnäckigen Hochleistungsforderungen, die das Berufssystem in erster Linie an den Mann, die Mutterschaft in erster Linie an die Frau stellt, mag dahingestellt bleiben. Mit dem Idealbild der gleichberechtigten Partnerschaft ist es genauso wie mit dem Idealbild der Ikone. In wenigen Prozent aller Fälle, insbesondere wenn Männer von beruflichen Zwängen befreit sind oder sie sich ihnen entziehen können, wird es Realität. Für die übergroße Mehrheit aller Paare aber bleibt es eine Zukunftsverheißung und für die Fürsprecher neuer Lebensformen eine in der Zukunft zu erzwingende Realität. Dass sich Realität in die jeweils gewünschte Richtung drängen lasse, zeugt allerdings von wenig Sinn für Realität. Die zukunftsbeflissenen Kritikerinnen und Kritiker von Frau Herrmann machen sich und anderen etwas vor, wenn sie den weiblichen Supermann und den männlichen neuen Mann, die realen Grenzfälle des modernen Lebens und die seit 40 Jahren zur Norm für alle erklären. Und doch setzt diese wirklichkeitsverleugnende Sicht der Wirklichkeit sich zusehends durch. Das ist die Tragik, nicht nur der Eva Herrmann, sondern der modernen Frauen schlechthin. Es lässt sich überall absehen, in den Erklärungen der Regierung und in ihren Maßnahmen, im Familienbericht für diese Regierung, an dem die Crème der einschlägigen und tonangebenden Sozialwissenschaftler mitgearbeitet hat, in dem allmählichen Umschwenken auch der konservativen Parteien, an dem allgemeinen Konsens, dem sich niemand mehr entziehen kann. Alles weist in eine Richtung, alles drängt durch einen Tunnel. Und als Licht, an dessen Ende sehen alle, das doppelt verdienende, berufstätige und gleichwohl mindestens zwei Kinder in die Welt setzende Paar. Vorbild: Skandinavien und Frankreich. Rolle der Politik: alle Maßnahmen ergreifen, die diese Lebensform über außerhäusliche und häusliche Kinderbetreuung, direkte Subventionen und Steuererleichterungen, flexible Arbeitsplatz- und Arbeitszeitregelungen herbeiführen können. In einer Gesellschaft, die von der Politik erwartet, dass sie etwas tut, steht diese unter Zugzwang. Sie orientiert sich an Familienleitbildern bzw. Lebensformen, die den zukünftigen Wählern gefallen. Das ist die Doppelverdienerpartnerschaft mit zwei Kindern, Double Income, Two Kids, mit der Möglichkeit, individuell nach allen Seiten von diesem Leitbild abzuweichen. Das neue politische Leitbild ist der alten Hausfrauenfamilie diametral entgegengesetzt. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Das wird oft übersehen, weil sich de facto allerhand Zwischenformen und Kompromisse herausbilden. Aber der Grundgegensatz bleibt. Es ist ein Gegensatz der Aufgaben- bzw. Arbeitsteilung. Die gewohnte Hausfrauen-Ehe enthält eine klare Funktionstrennung zwischen den Geschlechtern. Die Frau erledigt die Aufgaben im Haus und zieht die Kinder groß. Der Mann unterhält die Familie durch seinen meist aushäuslichen Beruf und bindet sie ins öffentliche Leben ein. Im neuen Leitbild wird die geschlechtliche Arbeitsteilung völlig aufgehoben. Jetzt soll jeder alles machen. Frau und Mann sollen ihre Lebenssphäre nicht durch unterschiedliche Aufgaben abgrenzen. Stattdessen teilen sie jede einzelne Aufgabe und haben an jeder Aufgabe teil. Dahinter steht nicht mehr eine Ethik der Arbeitsteilung, sondern eine solche der vollständigen Partizipation aller an allem. Hinter dieser Idee der Nicht-Arbeitsteilung stehen wunderbare moralische Konzepte. Zunächst das Konzept der individuellen Vielseitigkeit. Schon der junge Marx hat davon geschwärmt, dass die Menschen der Zukunft morgens arbeiten und lesen, nachmittags fischen und jagen würden und nicht enge Spezialisten einer Sache wären. Zum anderen ist es das Konzept der Gleichheit. Männer und Frauen sollen gleichermaßen am häuslichen wie am außerhäuslichen Leben teilhaben. Zum dritten das Konzept des Ausgleichs. Angenehmes und Unangenehmes, Genüsse und Belastungen, ob im Beruf, im Haus oder mit Kindern, sollen auf Frauen und Männer gleichermaßen verteilt werden. Eher schlafwandlerisch als kalkuliert versuchen die Menschen, etwas von den Doppel- und Dreifachbelastungen abzuschütteln. Dahinter steckt nicht böser Wille, sondern fast möchte man sagen, eine instinkthafte Neigung zum Selbstschutz. Entweder man bekommt einfach weniger Kinder, oder Frauen, die Mütter werden, ziehen sich aus dem Beruf zurück. Genauso wie Männer, die Väter werden, plötzlich schrecklich viel im Büro zu tun haben, um häusliche Belastungen zu vermindern. Die partizipatorische Leitidee, alle sollen an allem teilhaben, hat nicht nur früh utopische Demokraten fasziniert, sondern durchzieht wie ein roter Faden auch den jüngsten von Sozialwissenschaftlern gemachten Familienbericht. Dass sich in modernen Gesellschaften zwischen Eltern und Nichteltern Klüfte und Grabenkämpfe auftun, gehört zu den Ammenmärchen wie das vom Krieg der Generationen. Konflikte, ja, sie sind sozial lebenswichtig. Wem was zusteht, wer wie viel zahlt, wer welche Vorteile und Nachteile hat, das alles ist bestreitbar und verhandelbar. Aber die Diskussionen bringen die Streithähne eher zusammen als auseinander. Man argumentiert zwar gegen die andere Seite, aber man hört auch deren Argumente. Schon immer waren die ledige Tante und der eigenwillige Onkel wichtige Bindeglieder zwischen dem engeren Familienclan und der Welt der Freizügigen und Einsamen. Was oft vergessen wird, auch Kinderlose entstammen immer Familien mit Kindern und bleiben Kindern aus ihrer weiteren Familie oder anderen Familie verbunden. Genauso wie die Konflikte zwischen Generationen werden auch die Konflikte zwischen Eltern und Kinderlosen überwölbt und aufgehoben von schlichten Gefühlen des Zusammengehörens, aufeinander Angewiesenseins oder technischer gesprochen der Arbeitsteilung. In jeder Arbeitsteilung ist das aufeinander Angewiesensein enthalten. Es bilden sich deshalb auch Gefühle des gegenseitigen Bedürfens. Den Beteiligten können diese Gefühle äußerst zuwider sein. Sie werden deshalb nicht selten unterdrückt und bleiben unbewusst. Welcher Herr möchte sich schon eingestehen, dass er auf seinen Knecht, welcher Knecht, dass er auf seinen Herrn angewiesen ist? So ist auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kinderlosen eines der gegenseitigen Abhängigkeit. Dass Kinderlose die Kinder von anderen brauchen, um als soziale Wesen irgendwie weiterzuleben, pfeifen in der gegenwärtigen Diskussion die Spatzen von den Dächern. Aber auch die Eltern, die schwer zu schuften haben und zahlreiche Kinder großziehen, brauchen die Nonnen und Mönche, Priester und Professoren, die Ärztinnen und Forscher, die Unternehmer und Entwicklungshelfer, kurz alle, die ihrer Berufung und Arbeit so leidenschaftlich hingegeben sind, dass für Familie und Kinder in ihrem Leben kein Raum bleibt. Und auch, wo die großen Passionen und Kompetenz für eine Sache fehlt, sind Kinderlose im nicht nur ökonomischen, komplexen Gefüge der Arbeitsteilung unabkömmlich. Von allen Gesellschaftsmitgliedern eine ethische Pflicht zur Elternschaft einzufordern, heißt, die sozialen Elementarprozesse, die zwar naturnah sind und bleiben, von denen zeitgenössische Menschen sich aber durch die soziokulturelle Entwicklung doch ein Stück weit befreit haben, wieder an die Kandare nehmen zu wollen. Aus der berufs- und häuslichen Arbeit, die zunächst zwischen Männern einerseits und Frauen andererseits geteilt wird und deren geschlechtliche Unterschiede noch stärker hervortreten lässt, wird in einem nächsten Schritt die partnerschaftliche Arbeitsgemeinschaft, in der Männer und Frauen ohne Unterschied sowohl Berufsarbeit wie auch Familienarbeit leisten. Das gilt zumindest dem partnerschaftlichen Anspruch nach. Aber ein Teil der Männer und Frauen kann oder will diese partnerschaftliche Arbeitsgemeinschaft nicht erfüllen. Sie rutschen trotz guten Vorsatzes zurück in die überkommene Familienform oder verzichten ganz auf Kinder. So kommt es schließlich zu einer dritten Stufe der Arbeitsteilung zwischen ledigen und kinderlosen Paaren einerseits und Eltern andererseits. Alle diese Stufen der Arbeitsteilung verharren in einem sozialen Rahmen, der sich als nationaler oder neuerdings europäischer fest in unser Denken eingegraben hat. Eine vierte Stufe der Arbeitsteilung im transnationalen, ja weltweiten Rahmen wird deshalb gerne übersehen. Es handelt sich um die Arbeitsteilung nicht zwischen kinderarmen und kinderreichen Familien, sondern um die zwischen ganzen Gesellschaften. Also zwischen der westlichen und dem größten Teil der übrigen Welt. Auch wenn in den afrikanischen, südamerikanischen und asiatischen Gesellschaften die Fertilitätsraten noch stärker zurückgehen als in den westlichen und auch wenn weltweit die durchschnittliche Kinderzahl in den letzten 30 Jahren von 4,8 auf heute 2,8 Kinder pro Familie gefallen ist, so wird die nicht-westliche Welt gegenüber der westlichen noch jahrzehntelang einen enormen Kinderreichtum aufweisen. Das Gefälle zwischen kinderreichen und kinderarmen Gesellschaften drängt auf irgendeine Art von Ausgleich und ist so bereits eine Art Arbeitsteilung, auch wenn niemand sie vorgesehen, geplant oder gewollt hat. Es handelt sich um die Arbeitsteilung zwischen produktiven und reproduktiven Aufgaben. Wo die Produktivität der Arbeit ansteigt, sinkt die Fertilität. Wo die Industriegesellschaft das Füllhorn des Wohlstands ausschüttet, ist es mit dem Kindersegen vorbei. Und zwar sehr schnell. Das zeigt sich besonders an den Industriegesellschaften, die als Nachzügler ein besonderes Tempo vorlegen. In Südkorea bringen die Frauen im Durchschnitt nur noch ein Kind zur Welt, in Japan nicht viel mehr. Die chinesische Ein-Kind-Politik kann nur deshalb in Maßen erfolgreich sein, weil sie anstößt, was ohnehin schon fällt. Die Einwanderungsgesellschaften europäischen Ursprungs, Amerika, Australien, Neuseeland, haben dagegen zusehends mehr Einwanderer auch fremder Kulturen an und auf sich gezogen. Für die europäischen Länder gilt heute dasselbe. In der Einwanderung ist im Keim, neben vielem anderen, bereits eine dreifache Arbeitsteilung angelegt. Erstens bringen die Einwanderer Motivation und Fähigkeiten mit, auch schwere, risikoreiche, niedere Arbeit zu tun. Zweitens ist der Lohn, den sie hierzulande für ihre Arbeit erhalten, in ihrer Heimat ein Vielfaches wert, wird deshalb in Form von Kapital und Gütern zurücküberwiesen und begründet dort eine spezifische, quasi europäische Konsum- und Produktionskultur. Und drittens bedeuten Einwanderung und Familiennachzug, dass kinderreiche Regionen einen Teil dieses reproduktiven Reichtums abgeben. Für die Frauen und Männer hierzulande bedeutet dies, dass sie von der reproduktiven Funktion entlastet, nun noch mehr Zeit für Bildung, Wissenschaft, Beruf, Weltpolitik und Weltmoral aufbringen können. Und darin könnte sich die Aufgabe Europas abzeichnen, in einer Weltarbeitsteilung, die weit über die ökonomische Sphäre hinausgeht. Das Kinderkriegen und ein Großteil der harten Arbeit besorgen die anderen. Wir kümmern uns darum, dass sie im europäischen Geist groß werden. Dass dies nicht bruchlos gelingt, versteht sich von selbst. Der Gedanke, dass fortschreitende Arbeitsteilung sich weltweit nicht nur auf Güter und Dienste, sondern auch auf politische, militärische, moralische Leistungen, ja sogar auf das Bekommen von Kindern erstrecken könnte, ist mir als befremdlich. Zum einen widerstrebt es dem tief verwurzelten Vorrang, den wir eigenen Kindern zuschreiben. Zum anderen verstößt es gegen unsere Gewohnheit, unser soziales Leben im nationalen Rahmen zu begreifen. Insbesondere im Hinblick auf die Reproduktion denken wir uns den eigenen Nationalstaat als autark. Das zeigt sich daran, dass die Fertilitätsraten, die die gegenwärtige Diskussion beflügeln, immer als deutsche, französische, schwedische, japanische angezeigt werden und Unruhe stiften. Aber so wenig wir in Bezug auf Südfrüchte, Energie oder militärischen Schutz autark sind, so wenig sind wir es in Bezug auf den eigenen Nachwuchs. Die neue Arbeitsteilung zwischen produktiven und reproduktiven, kinderarmen und kinderreichen Gesellschaften gilt wohlmöglich nur für eine Übergangsphase von weniger als 100 Jahren. Solange wird es dauern, bis alle Gesellschaften nicht nur ähnlich niedrige Geburtenraten erreichen, sondern auch die Kinderberge der vorherigen, umfangreicheren Generationen abgebaut haben. Nach und nach werden alle Kulturen sich umstellen. Von einer breiten Reproduktionsbasis mit hoher Sterblichkeit auf eine schmale Basis lange lebender Individuen. Von einem risikoreichen auf ein verhältnismäßig sicheres Leben. Von einer biologischen Entwicklungsstufe, in der die schiere Zahl der reproduzierten Organismen über den Fortbestand der Spezies entschied, zu einer soziokulturellen Stufe der Evolution, in der die Teilung der sozialen Aufgaben, die Fähigkeit der menschlichen Spezies Probleme zu lösen, ins Unermessliche steigert. In der Weltgesellschaft braucht deren modernster Teil nicht mehr Nachwuchs, als er aus sich selbst und aus dem Rest der Welt ohnehin bekommt. Seine unterschiedlichen Lebenssphären, Wirtschaft, soziale Sicherung, Wissenschaft, Politik, Religion, Familie, Kultur verfügen über eine erstaunliche Fähigkeit, sich selbst auch mit weniger Menschen zu reproduzieren. Wie von allein wachsen sie dabei über den nationalen Rahmen hinaus, dessen Scheuklappen wir nicht ohne weiteres ablegen können. Sich selbst überlassen, entwickeln soziale Systeme als Problemlöser, womöglich einen Erfindungsreichtum und gegenseitige Inspiration, die der Moderne würdig sind. Dazu kann auch ein Wiederanstieg der Geburtenrate gehören. Sollte es so sein, dann wird er allerdings aus dem unbewussten Zusammenspiel vieler Systeme geboren werden und nicht aus den Berechnungen und Mahnungen demografischer, politischer, kirchlicher oder anderer Autoritäten. Die Gesellschaft selbst weiß mehr als jede einzelne Autorität. Mit dem Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft schützen wir uns vor den normativen Zumutungen der neuen Familienmodelle, welche demografisch-journalistische Schaumschläger uns nahebringen möchten. Junge Leute werden durch diese nicht weniger, sondern mehr belastet. Ihre erste Befreiungstat ist, dass sie den demografischen und den Familienaposteln den Laufpass geben. Denn es zeigt sich in der erweiterten gesellschaftlichen Perspektive, dass kein Grund zur Panik besteht. Im Gegenteil, weniger sind mehr.
In SWR 2 Leben hörten Sie das achte und letzte Kapitel aus Karl Otto Hondrichs Buch »Weniger sind mehr – Warum der Geburtenrückgang ein Glücksfall für unsere Gesellschaft ist«. Die Redaktion hatte Rudolf Linzen, der Ihnen den Ausschnitt auch vorgelesen hat. Das Buch von Karl Otto Hondrich »Weniger sind mehr« ist im Campus Verlag Frankfurt erschienen. Weitere Informationen wie immer auf unserer Homepage unter www.swr2.de/leben.